Es gibt einige Theologen, die bemängeln, dass die Frage, wer Jesus Christus gewesen sei, sich so breit gemacht habe, dass das, was er gepredigt hat, dabei verloren gegangen sei. Wir sollten, so heißt es zum Beispiel bei Hubertus Halbfass, wieder mehr über die Botschaft Jesu nachdenken und nicht so viel über eine Christologie. Aber nicht nur deswegen, weil Hubertus Halbfass uns das vorschlägt, sollten wir wirklich einen Blick auf die Verkündigung Jesu werfen. Es stellt sich dann nämlich hoffentlich heraus, dass die Predigt Jesus nicht in einem Widerspruch zur später ausformulierten Christologie und der Lösungslehre steht, sondern ganz im Gegenteil. Aber dafür müssen wir erst einmal einen Blick auf sie werfen. Im Allgemeinen wird die gesamte Verkündigung Jesu mit dem Wort Reich Gottes Botschaft umschrieben. Manchmal auch abgekürzt mit RGB. Reich Gottes Botschaft. Da könnten wir auch das Wort nehmen, was Jesus selbst dem gleichsetzt, mit dem Wort Reich Gottes Botschaft, nämlich das Wort Evangelium. Beide Begriffe, also Reich Gottes Botschaft und Evangelium, haben ihre Berechtigung, ja, sie sind fast schon gleichbedeutend. In allen drei synoptischen Evangelien, also in allen Evangelien außer dem Johannesevangelium, ist die Ankündigung des Reich Gottes die erste Aussage, die Jesus macht. Bei Matthäus heißt es, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Himmelreich, Reich Gottes. Bei Markus ist es noch deutlicher. Da heißt es dann im ersten Kapitel, nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa und er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist also Reich Gottes und Evangelium gleich bedeutend nebeneinander. Und bei Lukas heißt es sogar, er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Das Evangelium vom Reich Gottes. Man kann also beides gleichermaßen benutzen, also man spricht von der Reich Gottes Botschaft oder von dem Reich Gottes, das ich verkündige, oder einfach schlicht von dem Evangelium. Das Reich Gottes ist eine von Jesus gerne und immer wieder benutzte Metapher, kann man sagen, für die kommende Wirklichkeit. Im Griechischen steht dort meistens der Ausdruck Basileia tou Theou, was mit Himmelreich oder Gottesreich oder Gottes Königsherrschaft oder ähnlichen Begriffen ins Deutsche übersetzt werden kann. Die haben allerdings alle eine Schwäche. Sie lassen an einen Staat oder ein irdisches Königreich denken, das eine bestimmte räumliche Ausdehnung hat, also von hier bis zur Grenze eben. Deswegen habe ich das auch als Metapher benutzt, denn dieser Begriff existierte schon vor Jesus, der ihn aufgegriffen hat, aber mit einem neuen Inhalt gefüllt hat. Tatsächlich gab es zur Zeit Jesu auch die Erwartung, dass der kommende Messias mit der Erneuerung des Davidreiches, der Wiederherstellung des Volkes Israel und der Befreiung des Volkes von jeder Fremdherrschaft einen irdischen Staat errichten werde. Aber auch in der jüdischen Tradition gab es Ansätze, dass die erneute Gottesherrschaft von einer anderen Qualität sein könnte. Aber von welcher? Jesus benutzt zwar den zu seiner Zeit bekannten Ausdruck Reich Gottes, füllt ihn aber eben mit einem anderen Inhalt. Das Reich Gottes ist eine Wirklichkeit neuen und eigenen Typs, die sich in dieser Welt auftut, aber nicht bloß eine Veränderung der bekannten Realität, zum Beispiel indem die römische Herrschaft in Israel durch eine jüdische ersetzt würde. Vielmehr wird der uns bekannten irdischen Wirklichkeit eine neue hinzugefügt. Diese neue Wirklichkeit ist unsichtbar und beschreibt eigentlich vielmehr eine Möglichkeit, die von den Menschen ergriffen werden muss oder kann. Aber überall dort, wo dieses von Menschen verwirklicht wird, wird das neue Reich lebendig. Man könnte meinen, dass der Begriff Reich zu politisch ist und deshalb durch einen der Sache angemessenen Begriff ersetzt werden sollte. Aber es gibt einen ähnlichen Begriff in der Biologie. Dort stand lange Zeit in der Systematik zur Klassifikation der Lebewesen, also Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung und Art, das Reich, also Regnum, als höchste Kategorie ganz oben. Die Frage, ob ein Lebewesen, ein Tier oder eine Pflanze sei, entschied, zu welchem Reich es gehörte. Das Reich der Tiere oder das Reich der Pflanzen. Später kamen noch Bakterien, Pilze und Archaebakterien als mögliche Reiche hinzu, wobei ich keine Ahnung habe, was Archaebakterien sind. Aber so ist das Reich Gottes eben auch eher eine Seinsart und eben kein abgegrenztes geografisches Gebiet. Es macht also durchaus Sinn, das Wort Reich zu belassen, aber dann eigentlich eher biologisch oder sagen wir mal von der Schöpfungstheologie her zu verstehen, als von irgendwelchen politischen oder geografischen Größen. Dieses neue Sein, das Reich Gottes Sein, ist aber nicht wie bei den Pflanzen, Tieren und was für Bakterien auch immer, ein mit der Existenz bereits festgelegtes Kriterium, sondern ein Geschenk. Geschenk einer neuen Lebensweise. Und es erfordert daher eine freie Entscheidung des Menschen, dieses Geschenk anzunehmen. In meinem Buch Grundkurs des Glaubens habe ich im 9. Kapitel an dieser Stelle eine meiner Meinung nach schöne Zeichnung eingefügt, die natürlich jetzt hier im Vortrag nicht zu vermitteln ist. Man stelle sich vor, erst einmal so eine erste Stufe sind die unbelebten Körper, Steine oder irgendwelche Kristalle oder auch Flüssigkeiten. Diese unbelebten Körper werden zu einem Lebewesen, in dem ein neues Sein hinzutritt. Das dürfen wir uns nicht vorstellen, dass da jetzt der Leib ist und die Seele schwebt irgendwie so darüber. In meiner Zeichnung habe ich das versucht so darzustellen, als wenn ein neues Sein, nämlich die Seele, auch Pflanzen und Tiere haben eine Seele, den Körper, die unbelebte Materie durchformt, umhüllt und damit in eine neue Struktur, eine neue Richtung, aber auch mit einer neuen Qualität ausstattet, nämlich jetzt der Qualität des Belebtseins. Wir unterscheiden, eine Pflanze ist nur vegetativ, ein Tier schon animalisch oder sensitiv und der Mensch noch darüber hinaus. Aber letztlich geht es immer darum, dass alles, was lebt, noch eine zusätzliche Seinsweise bekommen hat, nämlich das, was wir mit Seele umschreiben. Und so wie sich die Seele zum unbelebten Körper oder zum Leib verhält, genauso verhält sich jetzt diese neue Seinsweise, die uns geschenkt wird im Reich Gottes Sein, zu unserem ganzen Menschsein. Also noch einmal wird Leib und Seele umhüllt von einer neueren Seinsweise, nicht nur umhüllt und nicht nur mit einer neuen Schicht versehen, sondern durchdrungen. Das ganze Sein bekommt eine neue Qualität. Wir könnten das auch als eine Leib-Seele-Gott-Einheit bezeichnen. In Jesus ist sie wesensmäßig gegeben. Er ist als Gott Mensch mit Leib und Seele geworden. Er hatte also, wenn man das mal vorsichtig so ausdrücken möchte, drei Komponenten. Leib, Seele, die menschliche Seele und noch seine göttliche Existenz, die eine Einheit bildeten. Allerdings eine gestufte Einheit. Und diese Möglichkeit haben wir, analog muss man dazu sagen, auch. Wir können diese Einheit mit Gott allerdings nur annehmen als Geschenk. Sie ist uns nicht wesenseigen, so dass wir unseren Leib und unsere Seele, vor allem unsere Seele, noch einmal durchwirken und durchformen lassen, neu ausrichten und mit einer ganz neuen Qualitäten versehen lassen, indem wir Gott in unser Leben hineinnehmen. So wie ein Körper, ob jetzt belebt oder unbelebt, die gleichen chemischen und physikalischen Qualitäten hat, aber mit einer Seele versehen, ganz neue Qualitäten. So ein Stein liegt immer nur rum. Also Tiere können laufen, die können reagieren, die können kommunizieren. Sind wir als Mensch oder als Mensch mit der Freiheit Gottes Gnade auch anzunehmen, mit der Möglichkeit ausgestattet, ganz neue Qualitäten, ganz neue Eigenschaften anzunehmen, die dann nicht bedeuten, dass wir jetzt fliegen können oder sowas, sondern wir können verzeihen. Wir können selbstlose Liebe üben. Wir können glauben und vertrauen in einem übernatürlichen Sinne. Alles das ist also die neue Seinsqualität, die uns geschenkt werden soll. Auch wenn man sich diese Grafik jetzt einmal so anschaut, dass sie vielleicht ein bisschen schematisch erscheint, so werden doch auf jeden Fall zwei Missverständnisse vermieden. Nämlich auf der einen Seite ist das Reich Gottes eben nicht nur eine Ordnung innerhalb dieser Welt, So wie zum Beispiel eben ein politisches Reich, also ein deutsches Reich. Und ich bin zwar Mensch, aber auch noch Deutscher. Das ist nicht eine zusätzliche Qualität. Das ist nur eine Einordnung innerhalb dieser Welt. Es ist aber auch, und das ist das andere Missverständnis, keine rein jenseitige Größe oder eine geistige Dimension, die von allem Irdischen verschieden ist, so eine Art Paralleluniversum. Denn, und das müssen wir immer festhalten, das eine durchformt das andere, so wie die Seele den Leib durchformt und gestaltet und mit neuen Möglichkeiten ausstattet, so durchformt auch die Gnade, wieder ein neues Wort für diese neue Seinsqualität, für das Reich Gottes, also so durchformt auch die Gnade die ganze Leib-Seele-Wirklichkeit des Menschen, gestaltet sie neu und schaltet sie mit neuen Möglichkeiten aus. Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied zur Tier- und Pflanze-Klassifikation. Der Mensch besitzt nämlich die Freiheit, sich von der Gnade Gottes durchformen zu lassen. Er kann sich jedoch auch gegen diese Zugehörigkeit zu diesem neuen Reich entscheiden. Und Gott respektiert diese Freiheit. Wenn die Frage, wer zum Reich Gottes dazugehört, also nicht durch eine Genuntersuchung beantwortet werden kann, wie bei Pflanzen oder Tieren oder was immer Eukaryonten sein sollen, sondern eine Entscheidung ist, die in Freiheit getroffen und dann auch noch vollzogen werden muss, dann gibt es das Reich Gottes eben nicht nur als Ja-Nein-Alternative, also entweder bin ich's oder ich bin's nicht, sondern es ist sozusagen im Werden, auch im einzelnen Menschen. Es gibt Menschen, die sind noch nicht oder schon mehr oder fast ganz eingebunden in diese neue Seinsweise. Das gilt ja auch bei uns Menschen, zum Beispiel, wenn wir fragen, ob jemand ein Musiker ist. Da ist er ja nicht Musiker oder Unmusiker und er switcht von einem zum anderen, sondern manche fangen an, ein Instrument zu lernen, manche entwickeln ihr Talent durch Übung und Fleiß und andere entdecken ihre Begabung erst später. Allerdings, muss man wieder hinzufügen, dieses Musikerbeispiel hinkt an zwei entscheidenden Punkten. Man kann sein Musiktalent nur entdecken, wenn es vorhanden ist. Im Reich Gottes aber gibt es keine Untalentierten. Die Möglichkeit, sozusagen Musiker zu werden, steht allen Menschen gleichermaßen offen. Und das Zweite, wo wir aufpassen müssen, ist, das Reich Gottes ist ein Geschenk im wahrsten Sinne. Es ist nicht wie eine Musikbegabung uns schon per Geburt mitgegeben. Das Reich Gottes wird uns erst nach der Geburt als Geschenk angeboten in der Taufe und als Geschenk immer wieder erneuert durch die anderen Sakramente, vor allem durch die Eucharistie oder auch vor allem durch die Tauferneuerung in der Beichte. Geübt werden muss aber in jedem Fall der Musiker durch seine musikalische Praxis und der Christ durch seinen gelebten Glauben. Deshalb verwendet Jesus dynamische Gleichnisse für das Reich Gottes. Also wie zum Beispiel das Gleichnis vom Sauerteig. Da wächst etwas so langsam. Sauerteig, ein anderes Wort für Hefe, Hefe im Teig. Oder das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Das Reich Gottes ist nicht wie eine Münze, die entweder da ist oder eben nicht. Es ist wie die Hefe, die im Mehltrog wächst, oder die Pflanze, die das, was noch in ihr wohnt, so langsam nach und nach entfaltet. Das nennt der Theologe den eschatologischen Vorbehalt. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, gleichzeitig aber noch nicht ganz entfaltet. Es hat schon begonnen, aber ist noch nicht vollendet. Deswegen wird der eschatologische Vorbehalt auch oft mit diesen Worten schon, aber auch gleichzeitig noch nicht kurz umschrieben. Nachdem wir gerade schon von dem theologischen Begriff des eschatologischen Vorbehaltes gehört haben, gibt es jetzt noch einen weiteren theologischen Begriff, mit dem man dann auch gerne angeben kann. Das ist die präsentische Eschatologie. Die Endzeit, also die Zeit vor der Wiederkunft Christi, ist ja mit allerlei Schrecken verbunden. So lesen wir es zumindest in der Bibel. Auf die vorgebrachte Frage, wann denn nun diese Endzeit beginnt, ja, ist es nun soweit? Werden nun von verschiedenen christlichen Gruppierungen, fundamentalistischen Gruppen, aber bis hin zu Sekten, halsbrecherische Thesen und sogar Jahreszahlen genannt, manchmal zumindest. Für alle, die sich davor fürchten, in diese Endzeit zu geraten, habe ich allerdings eine schlechte Nachricht. Wir sind schon mittendrin. Aber das schon seit 2000 Jahren. Wir dürfen nämlich nicht glauben, die Ankündigung Jesu kehrt um, das Reich Gottes ist nah, sei so etwas wie eine Warnung, in dem Sinne, es bleibt euch nicht mehr viel Zeit für eine Umkehr, bekehrt euch jetzt, bevor das Reich Gottes kommt. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus macht uns vielmehr eine Verheißung. Das Reich Gottes ist in greifbarer Nähe. Bekehrt euch jetzt, weil es euch so nahe ist. Die Ankündigung des Reich Gottes ist also eine frohe Botschaft. So im Sinne von jetzt umkehren, es war noch nie so günstig wie heute. Und keine Drohbotschaft im Sinne von letzter Aufruf zur Umkehr, bevor es zu spät ist. Das bedeutet aber auch, dass mit dem Anbruch des Reich Gottes auch die Endzeit schon begonnen hat. Im Grunde also mit der Menschwerdung Jesu. Gott stellt in Jesus die Schöpfung wieder her, Gott, Seele, Leibeinheit. Offen für alle wird sie durch die Erlösung am Kreuz und die Auferstehung. Wenn Jesus also vom Anbruch des Reich Gottes spricht, so ist das kein noch bevorstehendes Ereignis, sondern eine sich eröffnende Seinsweise. Wir haben schon gelernt, es ist kein Reich im Sinne eines Territoriums, also da muss man hinlaufen und da ist es dann. Es ist aber auch nicht ein Ereignis, das uns noch bevorsteht, wo wir also sagen können, so viele Minuten oder Tage oder Jahre sind es noch, sondern es ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die nun dem Menschen offen steht. Deshalb sprechen wir Theologen gerne von der präsentischen Eschatologie. Die Endzeit, griechisch to eschaton, ist nicht erst in der Zukunft etwas Kommendes, futurische Eschatologie, sondern seit Tod und Auferstehung Jesu in dieser Welt gegenwärtig, also präsentisch, präsentische Eschatologie. So kann Jesus auch im Markus-Evangelium sagen, und er sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in seiner ganzen Macht gekommen ist. Jesus unterscheidet die Zeit vor dem Anbruch des Reiches, also vor seinem Tod und seiner Auferstehung, von der nachösterlichen Zeit. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke, im Reich Gottes. Das ist nach der Auferstehung. Wer die Ankündigung des Reich Gottes als eine Erwartung eines zukünftigen Ereignisses versteht, das eventuell sogar mit der Wiederkunft Christi identisch ist, der kann auch auf den Gedanken kommen, Jesus spreche von einer baldigen Rückkehr. Diese sogenannte Naherwartung wird zwar auch noch von anderen Bibelstellen nahegelegt, wer aber die Ankündigung des Reich Gottes präsentisch versteht, der wird in den Evangelien eigentlich kaum Hinweise für eine enttäuschte Naherwartung erkennen. So, manche Theologen sind ja der Meinung, Jesus und vielleicht sogar die Apostel hätten geglaubt, es kann nicht mehr lange dauern und dann wird alles wiederhergestellt und seien dann enttäuscht worden und dann wäre halt so etwas wie die Kirche notwendig gewesen. In Wirklichkeit, wenn man einmal davon ausgeht, dass Jesus von vornherein schon von einer präsentischen Eschatologie gesprochen hat, fallen diese Hinweise eigentlich alle in sich zusammen. Wir fassen nochmal zusammen. Das Reich Gottes ist keine politische Größe, sondern eine Seinsweise. Und die Nähe des Reich Gottes, die Jesus gepredigt hat, ist keine räumliche oder zeitliche Nähe, sondern erklärt diese neue Seinsweise als nun dem Menschen zugänglich, möglich. Ein Mensch, der diese Möglichkeit ergreift, ist dem ursprünglichen Menschen, wie er vor dem Sündenfall war, ähnlich, kann aber sogar noch darüber hinaus wachsen. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, die drei Säulen der Reich-Gottes-Botschaft. Die Grundzüge der Reich-Gottes-Botschaft kommen nämlich besonders deutlich in drei, sagen wir mal, Säulen, in drei verschiedenen Elementen des Evangeliums zum Ausdruck. Einmal in den Wachstumsgleichnissen. Kommen wir gleich noch drauf. Dann zum anderen in der Bergpredigt und in den Wundern. Im Johannesevangelium wird nicht von Wundern, sondern von Zeichen gesprochen. Die Reich-Gottes-Botschaft offenbart, dass Jesus nicht nur richtiges Handeln, sondern ein erneuertes Sein schenken will. Haben wir gerade schon kennengelernt, dieses neue Sein, die neue Seinsweise. In den Gleichnissen wird deutlich, dass wir dafür Zeit brauchen. Auch davon haben wir gesprochen. Die Gleichnisse des Wachsens von Hefe oder von Pflanzen, um in dieses neue Sein hineinzuwachsen. Und was jetzt noch hinzukommt, sind die Wunder, die deutlich machen, vor allem in den Heilungswundern, dass Gott seine wirkmächtige Hilfe uns dabei zusagt, dass wir das nicht alleine können, aber auch nicht alleine zu tun brauchen. Das bietet uns eine gute Gelegenheit, um uns an dieser Stelle einmal die grundsätzlichen Informationen dieser drei Verkündigungsformen vor Augen zu halten. Fangen wir also einmal mit den Gleichnissen an. Ein Gleichnis grundsätzlich ist zunächst eine erweiterte Metapher. Also wenn ich mal sage, du bist für mich wie ein Löwe, dann ist das erstmal eine Metapher. Wenn ich das dann aber ausfalte und eine Geschichte erzähle und diese Geschichte dann auf diesen Menschen übertragen kann, obwohl sie von einem Löwen handelt, dann habe ich schon ein Gleichnis. Also für einen Sachverhalt wird nicht nur ein einzelnes bildhaftes Wort verwendet, sondern eine kurze Erzählung, die erläutert etwas Entscheidendes an diesem Sachverhalt. Also ein Gleichnis besteht somit immer aus zwei Hälften. Der sogenannten Bildhälfte, also das, was beschrieben wird, der Löwe, was der so macht, und der Sachhälfte, das, was damit gemeint ist, also das, was ich meinem Freund damit deutlich machen möchte. Zum anderes Beispiel, jemand, der mir anhand von Blümchen und Bienchen erklären will, wie die menschliche Sexualität vonstatten geht, der erklärt mir also mit der Bildhälfte der Blumen und der Bienen die Sachhälfte der Sexualität. Aber es reicht nicht aus, einfach nur die Bild- und die Sachhälfte zu erkennen und identifizieren zu können. Zu einer korrekten Deutung gehört auch die Einordnung dieses Gleichnisses in verschiedene Typen, die es gibt. Also mindestens drei, nämlich Allegorie oder Vergleich oder Kontrast. Kommen wir gleich noch zu. Außerdem müssen wir die Bildhälfte schon kennen. Also wer zum Beispiel gar nicht weiß, was Bienen mit Blumen so machen, der wird auch nicht mit Hilfe des Bienen-Blumens-Vergleichs die Sexualität besser begreifen. Und wir müssen ein gewisses Vorverständnis von der Aussageabsicht haben, die derjenige hat, der es mir jetzt gerade erzählt. Also das nennt man die Identifizierung des Tertium Comparationis. Also das, was eigentlich zwischen Bild und Sachhälfte gemeinsam ist. Also, wir müssen ein bisschen was lernen, aber fangen wir erst einmal an. Also, die Gleichnisse, vor allem die Wachstumsgleichnisse, die ja wichtig sind für das Verständnis der Reich-Gottes-Botschaft, die finden sich vor allem bei Matthäus, zum Teil auch bei Markus und bei Lukas. Bei Matthäus das Gleichnis vom Sämann, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das Gleichnis vom Senfkorn, das findet sich auch bei Markus. Und das Gleichnis vom Sauerteig, das findet sich wiederum auch bei Lukas. Das Gleichnis vom Schatz und von der Perle, das man als zwei Gleichnisse auffassen kann. Und das Gleichnis vom Fischnetz, das es eben nur bei Matthäus gibt. Dann kämen wir auf 7 Gleichnisse über das Reich Gottes. Diese Gleichnisse, oder auch grundsätzlich, kann man jetzt in die vorhin schon erwähnten 3 Kategorien einteilen. Also einmal gibt es die Möglichkeit, es handelt sich um ein echtes Gleichnis oder eine Allegorie. Ein Gleichnis hat nämlich normalerweise nur einen zentralen Vergleichspunkt, aus dem sich dann eine Aussage ergibt. Zum Beispiel beim Gleichnis vom Sauerteig. Da will Jesus die Eigenschaft des Sauerteigs, die Zeit, die er braucht, um zu wirken, als Aussageabsicht des Gleichnisses verdeutlichen, weil das ist eben das, was oft fürs Reich Gottes gilt. Im Gegensatz dazu bietet eine Allegorie zahlreiche parallele Übertragungsmöglichkeiten, die auf zusätzliche Aussageabsichten schließen lassen. So ist zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann eine Allegorie. Er sagt, ein Sämann ging aufs Feld, um zu sehen, als er säte, fiel ein Teil auf Körner auf den Weg. Die Vögel kamen, fraßen sie, ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatten. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, ich weiß nicht, Sie kennen dieses Gleichnis. Und ein Teil fiel auf guten Boden und brachte Frucht 100-fach, 60-fach, teils 30-fach. Bei diesem Gleichnis, also eigentlich besser bei dieser Allegorie, lassen sich die einzelnen Elemente, also was sind eigentlich die Dornen, was ist eigentlich eine Wurzel, was sind die Vögel, die da kommen und was ist überhaupt das Samenkorn und sind wir Samenkorn oder sind wir der gute Boden und wer ist der Sämann? Alles das kann man sich fragen und einzeln Stück für Stück in die Wirklichkeit übertragen. Es geht also nicht nur an einem Punkt, was ist die Wirklichkeit, was ist damit gemeint, sondern in diesem Fall kann man den Sämann als Verkünder der Botschaft, den Samen als das verkündete Wort, die Vögel stehen für böse Mächte, Der felsige Boden für unbeständige Menschen, die Dornen für die alltäglichen Sorgen und den Reichtum und so weiter. Es gibt Exegeten, die lehnen eine allegorische Deutung der Gleichnisse ab und wollen diese jeweils nur auf eine einzige Aussagespitze begrenzen. Ihre Warnung vor einer allzu leichtfertigen allegorischen Deutung eines jeden Details ist aber durchaus auch berechtigt. Auf der anderen Seite ist es oft Jesus selbst, der eine allegorische Deutung nahelegt. Und auch die Kirchenväter hatten keine Scheu, die biblischen Texte ausgiebig auf ihre allegorischen Möglichkeiten abzuklopfen. Aber halten wir zumindest fest, dass wir die Allegorie als Quelle der Theologie möglichst vorsichtig bemühen. Bevor wir zu viel in ein Gleichnis hineindeuten, bleiben wir lieber bei dem einen Vergleichspunkt. Gut, die vergleichenden Gleichnisse, in diesen Gleichnissen wird also eine einleuchtende Alltagserfahrung, die jeder kennt, auf eine unsichtbare Wirklichkeit übertragen, die man nicht kennt. Aber die soll dann ebenso einleuchtend erscheinen. In der Kurzform können wir solche Gleichnisse mit der Formel so wie im Alltag, so auch bei Gott umschreiben. Das gilt zum Beispiel für das bereits genannte Gleichnis vom Sauerteig, aber auch für das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Jesus sagte, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und es wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Also Markus, Kapitel 4. Das kennt jeder, also ich meine nicht dieses Gleichnis, sondern diese Tatsache, dass eine Pflanze von alleine wächst. Man muss nicht dran ziehen, damit sie aus dem Boden rauskommt. Das dürfte sogar in nicht landwirtschaftlichen Kreisen eigentlich bekannt sein. Und so ist es auch bei Gott. Wir verkünden das Wort, das Wachsen des Glaubens und das Hervorbringen von Früchten ist nicht die Aufgabe des Verkünders oder des Predigers, könnte man das Gleichnis deuten. Gibt mit Sicherheit auch andere Deutungsmöglichkeiten. Im Gegensatz dazu stehen kontrastierende Gleichnisse. In diesen Erzählungen wird dem Hörer ein Sachverhalt erzählt, der befremdlich ist oder absurd oder doch zumindest ungewöhnlich. Mit der Kurzform, was im Alltag ungewöhnlich ist bei Gott selbstverständlich, wird die Andersheit Gottes illustriert. So zum Beispiel beim verlorenen Sohn, der entgegen der menschlichen Erwartung wieder in das Vaterhaus aufgenommen wird. Wenn wir allerdings den zweiten Sohn näher betrachten, dann wird es schon wieder eher eine Allegorie, weil wir mehrere Elemente übertragen. Was aber auch möglich ist. Ebenso seltsam verhält sich auch übrigens der gute Hirt, der die 99 Schafe ungeschützt zurücklässt, um eines zu suchen. So verhält sich kein Hirt. Oder die Frau, die eine Drachme verloren hat. Da heißt es bei Lukas, oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Soweit ist es ja noch realistisch, aber dann. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundin, Nachbarin zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Dass die Freude über eine verlorene Drachme zu einer Feierlichkeit mit Freundinnen und Nachbarn führt, ist absurd. Eine solche Feierlichkeit würde mehr als den Gegenwert einer Drachme kosten. Aber so ist die Botschaft, im Himmel herrscht eben mehr Freude bei einem Sünder, der umkehrt, als wir uns das vorstellen können. Nun ist es manchmal schwierig, eine Gleichnisrede als solche zu erkennen. Das ist auch den Jüngern damals schon passiert. Warum begreift ihr denn nicht, dass ich nicht von Brot gesprochen habe, als ich zu euch sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer? Und da verstanden sie erst, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, mit dem man Brot backt, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Matthäus, Kapitel 16. Also, das kann den Aposteln passieren, das kann uns heute auch noch passieren. Jemand erzählt uns etwas und wir haben gedacht, der beschreibt die Wirklichkeit, dabei war es nur ein Gleichnis. Das kann auch in den Evangelien passieren oder vor allem im Alten Testament, dass wir sagen, wir hören da etwas, aber das ist eigentlich von einem Propheten als Gleichnis gemeint. Auf der anderen Seite müssen wir uns allerdings davor hüten, dass wir das Gegenteil machen, also eine sachlich gemeinte Aussage nur bildlich verstehen und plötzlich die ganze Bibel von vorne bis hinten noch gleichnishaft deuten. So ist die Bibel auch nicht richtig verstanden. Also wir müssen schon eine Gleichnisrede als solches erkennen können. Und darüber hinaus müssen wir es dann auch noch korrekt deuten. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir über die Bildhälfte zu wenig Informationen haben. Das gilt zum Beispiel für die Eigenschaft von Pflanzen. Wer weiß denn schon, wie winzig das Samenkorn des Senfstrauchs wirklich ist? Und wie groß ein ausgewachsener Senfbaum aussieht, beziehungsweise man müsste jetzt eigentlich sagen Senfstrauch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe auch noch keinen gesehen. Oder kennen wir die Pflanze, die mit Unkraut gemeint ist und die sich in ihrem frühen Stadium nicht von Weizen unterscheidet? Davon ist in Matthäus 13 die Rede. Vor allem macht sich unser Unwissen negativ bemerkbar, wenn es sich um soziale oder kulturelle Bräuche, wie zum Beispiel vor allem die Hochzeitsbräuche der damaligen Zeit handelt. Ich möchte hier eigentlich mal ein Beispiel nennen, um deutlich zu machen, wie sehr wir dieses Wissen benötigen, um Gleichnisse wirklich zu verstehen. Also, erst einmal ein Gleichnis. Das Gleichnis Matthäus, Kapitel 22, ganz am Anfang des Kapitels. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitet. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihn auf, sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen, das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum. Ich überspringe es jetzt ein bisschen. Dann sagt er zu deinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straße und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straße hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute. Und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, »Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen?« Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen, mit den Zähnen knirschen, denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. In diesem Gleichnis verstört vor allem der Schluss. Wenn schon alle Gäste aus ihrem Alltag heraus zur Hochzeit geladen werden, wie kann man dann erwarten, dass diese sich auch noch entsprechend kleiden? Nun, für die Zuhörer Jesu war die Antwort klar, weil ihnen die jüdischen Hochzeitsbräuche bekannt waren. Uns fehlt allerdings diese Information. Wichtig ist nämlich zu wissen, zu jeder Hochzeit wurden die Gewänder gestellt. Die meisten in einem einfachen, ponchoartigen Überwurf lagen vor dem Eingang zum Hochzeitssaal aus. Solche Hochzeitsgewänder waren oft im Dorfbesitz und standen allen Feiernden zur Verfügung. Sie wurden einfach über das Alltagsgewand getragen und sorgten so für eine Aufhebung der Standesunterschiede innerhalb des Dorfes oder der Gesellschaft. Wenn also jetzt jemand zur Hochzeit kommt, aber dieses Hochzeitsgewand nicht tragen will, dann ist das ein bewusster Affront gegen das Brautpaar. Er sagt zwar, ich bin jetzt gezwungen worden, hier zu sitzen, aber ich will nicht, und das zeige ich auch allen, ich bin hier fehl am Platz. Also, dieses Nicht-Tragen des Hochzeitsgewand ist nicht etwa durch persönliche Armut zu entschuldigen, sondern durch einen Willensakt. Es wurde ja vorher gesagt, böse und gute wurden eingeladen, aber es wird nicht erwartet, dass sie vorher gut oder böse gewesen sind, sondern dass sie jetzt das Hochzeitsgewand annehmen. Das könnte man jetzt deuten, die Gnade Gottes, die Erlösung, die er uns schenkt. Und dann hat das Gleichnis natürlich auch wieder einen Sinn und vielleicht sogar einen neuen Sinn, weil wir jetzt verstehen, was dort damals für Hochzeitsbräuche vorhanden waren. Nur mal so nebenbei, auch das priesterliche Messgewand hat seinen Ursprung in diesem Hochzeitsgewand. Es ist ja ein Überwurf, der über das Alltagskleid getragen wird. Die Messfeier ist also bereits eine Andeutung des himmlischen Hochzeitsmahls. Gut, kommen wir also zum letzten Punkt, dem Tertium Comparationis, das wir verstehen müssen, wenn wir ein Gleichnis richtig deuten wollen. Das Tertium Comparationis ist eigentlich nichts anderes als die Pointe. Also das dritte Tertium, das durch den Vergleich deutlich gemacht werden soll, was also sowohl in der Sach- als auch in der Bildhälfte vorhanden ist. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir die Aussageabsicht dessen ein kleines bisschen einschätzen können, der uns ein Beispiel, ein Gleichnis erzählt. Wenn wir ihn nicht verstehen können oder nicht verstehen wollen, dann kommt es manchmal und vielleicht sogar gewollt dazu, dass wir seine eigentliche Aussageabsicht bewusst verfehlen. Ich möchte das ein Beispiel illustrieren, das jetzt mit dem Thema hier im Moment gar nichts zu tun hat. Also die Frage, wenn ich einem Homosexuellen in einem Gespräch deutlich machen will, dass die Frage, ob er schon von Geburt, also genetisch veranlagt, homosexuell sei oder ob das vielleicht unter Umständen eine spätere Entwicklung sei, dass diese Frage überhaupt keine Rolle spielt für die Frage, ob das gut ist, diese Veranlagung auszuleben oder nicht auszuleben, dann könnte ich ein Beispiel, ein Gleichnis, einen Vergleich bringen, indem ich zum Beispiel sage, das ist so ähnlich wie bei der Kleptomanie, also bei der Veranlagung zum Klauen. Mein Vergleich wäre dann die Tatsache, dass ein Kleptomane von Geburt an einen Hang zum Stehlen hat, das macht Stehlen nicht erlaubt und auch nicht zu einer guten Tat. Und das Gleiche gilt auch für die Homosexualität, nur weil sie angeboren ist, ist sie deshalb noch nicht moralisch gerechtfertigt. Sehr oft bekomme ich dann zu hören, ich könne doch nicht einen Hang zu einer Straftat, also Kleptomanie, mit der sexuellen Ausrichtung vergleichen. Das heißt, den entscheidenden Vergleichspunkt zu verfehlen, das Tertium Comparationis. Es heißt jetzt also, in dem Gespräch klug und einfühlsam vorzugehen, aber sachlich müsste meine Antwort lauten, doch, ich kann beides sehr wohl vergleichen, aber eben nur in der Hinsicht, dass eine genetische Veranlagung keine Rückschlüsse auf moralische Qualität zulässt. Das ist das eigentlich Entscheidende. Und dann ist die Frage, ob ich jetzt das eine mit dem anderen vergleiche, nur eine Frage, ob das in dieser Hinsicht, also im Tertium Comparationis, sinnvoll ist. Natürlich ist es wichtig, Beispiele und Vergleiche und Gleichnisse klug zu wählen, damit ein Sachverhalt verdeutlicht und nicht etwa verdunkelt wird und Emotionen hochkochen. Aber es ist eben auch auf Seiten des Hörers notwendig, die Aussageabsicht des Erzählers verstehen zu wollen. Und dadurch das mit dem Gleichnis angestrebte Ziel, also das Tertium Comparationis, zu erkennen und zu identifizieren. In manchen modernen Exegesen wird die exakte Identifikation einer Gleichnispointe neuerdings abgelehnt, um wieder zunehmend allegorische Auslegungen der Gleichnisse zuzulassen. Aber egal, ob wir jetzt eine Pointe oder einen Vergleichspunkt oder ein Tertium Comparationis haben oder noch mehrere davon. So oder so, wir müssen, um diese Vergleichspunkte, Vergleichsmöglichkeiten zu verstehen, uns immer zuerst um die Aussageabsicht Jesu bemühen. Etwas zügiger können wir uns nun der Bergpredigt zuwenden, der zweiten Säule der Reich-Gottes-Botschaft Jesu. Interessant an den Worten, die Matthäus, wer es nachlesen will, in den Kapiteln 5 bis 7 seines Evangeliums zusammengestellt hat, ist nicht nur der Inhalt, sondern vor allem auch der Ort, an dem die Predigt gehalten wurde. Denn der Ort der Bergpredigt ist im Gegensatz zu Lukas, der Feldrede, eben nicht eine Ebene, sondern ein Berg und von größerer Bedeutung, als wir zunächst annehmen. Berge sind nämlich immer wieder Ort der Gottesbegegnung, der Gotteserfahrung gewesen, so zum Beispiel auch der Verklärung der Berg der Verklärung und schließlich auch der Golgotha-Hügel. Vor allem aber verbanden die Juden mit einem Berg vor allem den Sinai und damit den Ort, an dem Gott mit seinem Volk den Bund geschlossen hat. Im göttlichen Gesetz, den 10 Geboten, fand dieser Bund seine konkrete Formulierung und damit den Inhalt auch der Bundeslade. Und nun ist es wieder ein Berg, auf dem Jesus göttliche Autorität in Anspruch nimmt und den Bund der Alten korrigiert. An zentraler Stelle heißt es 6-mal, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, ich aber sage euch. Das ist mehr als nur eine Gesetzesauslegung. Das ist ein erneutes Sinai-Geschehen. Gott macht seinem Volk ein neues Gesetz kund. In Jesus bietet Gott seinem Volk somit auch einen neuen Bund an. Der Ort, ein Berg, wie der Sinai, stellt damit den Schlüssel zum Verständnis dessen dar, was in der Bergpredigt dann nämlich inhaltlich geschieht. Und bevor wir uns dem Inhalt zuwenden, auch nochmal die Form der Bergpredigt. Die Formulierungen sind unabhängig von dem, was sie beinhalten, schon gewaltig. Das Ich aber sage euch, lässt keinen anderen Schluss zu, als dass sich hier jemand an die Stelle des Gesetzgebers stellt. Jesus korrigiert etwa nicht Mose als Hörer, indem er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, ich aber verstehe die Schrift so. Sondern er ergänzt den, der gesprochen hat, also Gott. Auch die sich daran anschließende Aneinanderreihung von Imperativen, hütet euch, sammelt nicht, richtet nicht, gebt nicht preis und bittet vor allem, und die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes und der Propheten in einem Satz, darin besteht das Gesetz und die Propheten, das sind keine Worte eines Auslegers der Schrift. Jesus ist kein Schriftgelehrter. Jesus ist auch kein neuer Moses. Er ist Gott. Den Inhalt der Bergpredigt möchte ich allerdings jetzt nur ganz kurz zusammenfassen. In einem späteren Kapitel wird er nochmal weiter entfaltet, Jesus und Mose, die Frage nach der Kasualität und dem neuen Gesetz. Aber die Zusammenfassung der Bergpredigt auch in einem Satz stammt nicht von mir, sondern von Meister Eckhart. Der hat den Inhalt der Bergpredigt mit dem Ausdruck der Wendung von der Gesetzesfrömmigkeit in die Intentionalität umschrieben. Wieder ein tolles Wort. Das heißt nichts anderes, als dass, wenn man sich vorher darum bemühte, Gesetze zu erfüllen, bemüht man sich jetzt nach Meister Eckhart und nach dem, was in der Bergpredigt gesagt worden ist, darum, sich im Inneren richtig auszurichten. Also seine Intentionen, nicht nur seine Handlungen, seine Intentionen zu heiligen. Jesus erlässt also keinen neuen Gesetzeskodex. Er sagt ja auch, nichts von den alten Gesetzen wird aufgehoben. Und er reinigt und auch vervollständigt nicht nur die Vorschriften der Juden einfach. Er umschreibt, was das Ziel eines jeden Gesetzes ist. Ein neuer Mensch, ein gereinigter und vervollständigter Mensch. Eben eine neue Seinsweise. Wir werden uns jetzt noch weiter damit beschäftigen, mit der Frage, was hat Jesus eigentlich gepredigt? Wir denken meistens über die Frage nach, wer war Jesus oder was hat sein Tod am Kreuz, also die Erlösung, für eine Bedeutung und wie geht das alles? Und blenden dann so ein bisschen das Leben aus, was auch in den drei früheren Rosenkränzen zum Ausdruck kam, also die Geburt, dann aber sofort schon Tod und Auferstehung im freudenreichen, leidenreichen und glorreichen Rosenkranz. Und erst Johannes Paul II. Hat das Leben Jesu in den Blick genommen. Das haben wir jetzt auch vor. Wir haben schon deutlich gemacht, dass es ganz sinnvoll ist, diese Reich-Gottes-Botschaft auf drei Säulen zu stellen, beziehungsweise zu sehen, dass sie auf drei Säulen ruht. Das erste wäre die Predigt Jesu, die zusammengefasst ist in der Bergpredigt. Das zweite wären die Gleichnisse, vor allem die Wachstumsgleichnisse bei Markus, aber auch in anderen Evangelien. Die haben wir schon behandelt, wobei wir die Frage, was hat Jesus eigentlich gepredigt, in der Bergpredigt uns noch ein bisschen aufgespart haben. Das kommt noch dran. Aber vorher müssen wir uns noch mit der dritten Säule beschäftigen. Das wären die Wunder Jesu. Um den Überblick zu behalten, ist es ganz gut, sich vielleicht so für jede Säule einen kleinen Spruch zu merken. Was ist eigentlich das Zentrum dieser Verkündigung? Durch die Gleichnisse, durch die Bergpredigt und letztlich auch durch die Wunder. Man kann das auf einen Satz zusammenfassen, auch wenn wir es ein bisschen verkürzen. In der Bergpredigt hat Jesus uns eigentlich gesagt, es geht nicht darum, dass ihr immer das Richtige tut und dann ist alles in Ordnung, sondern es geht darum, dass ihr richtig werdet. Also die Botschaft in der Bergpredigt zusammengefasst, werdet richtig, werdet gut. Oder werdet heilig. In den Gleichnissen, vor allem in den Wachstumsgleichnissen, macht Jesus aber deutlich, das dauert. Das wächst und wachsen braucht Zeit. Das ist nicht ein Fingerschnippen und dann ist alles gut. Das ist keine Magie, sondern das ist etwas, das sich im Menschen zunehmend durchsetzen muss. Und durch den Menschen dann auch zunehmend in der Welt. Das Reich Gottes wächst wie der Sauerteig, der unter einen Mehltrog gemischt ist, oder wie Pflanzen. Vor allem eben meistens der Vergleich mit Weizen. Und die dritte Säule, die Wunder, da wird uns gesagt, Gott hat die Macht, euch zu helfen bei diesem Wachstum. Ja, er ist eigentlich derjenige, der das alles bewirkt. Er kann euch heil machen. Er hat die Macht, euch zu helfen, und er tut es auch. Also nochmal. Gott möchte, dass wir nicht Richtiges tun, sondern richtig werden. Das braucht Zeit. Es braucht die Mitwirkung zwischen uns und Gott. Und Gott kann uns helfen. Gott kann es in uns bewirken. Er hat die Macht und er tut es auch. Damit sind wir jetzt bei dieser dritten Säule angekommen, die Wunder Jesu. Also die dritte Säule der Reich-Gottes-Botschaft, die Wunder, werden bei Johannes im Johannesevangelium konsequent Zeichen genannt. Tatsächlich sind die Wunder nämlich keine zusätzliche Legitimation, also ich bin Gott, das möchte ich euch zeigen, was ich alles kann, oder Werbegags, die die Aufmerksamkeit der Menschen auf Jesus lenken wollten, oder was manche Kritiker behaupten, Wunder sind auch keine nachträglichen Korrekturen in der Welt, weil Gott vergessen hat, sie perfekt zu schaffen und deswegen musste da und da nochmal ein bisschen nachjustieren, weil die Welt halt nicht richtig geplant hat. Alles das stimmt nicht. Die Wunder Jesu sind auch Gleichnisse. Sie sind Bestandteil seiner Verkündigung. Aber dabei müssen wir sofort einem ganz wichtigen Missverständnis entgegentreten. Nicht die Wundergeschichten sind Gleichnisse, sondern die Wunder Jesu. Oft wird nämlich nach dem Sinn eines Wunders gefragt, als ob uns eine Fabel erzählt wird, ein Appell an uns gerichtet wird. Dann fragen wir nach dem, was der Autor der Fabel eigentlich sagen möchte. Oder in diesem Fall, was der Evangelist, der sich angeblich diese Wundergeschichte ja ausgedacht hat, uns damit sagen möchte. Wenn wir aber nach der Botschaft oder dem Sinn eines Wunders Jesu fragen, dann heißt das eben nicht, dass wir den Evangelisten befragen, weil damit würden wir ja das Wunder leugnen, das Ganze nur als Fabel bezeichnen. Sondern wir fragen, was Jesus, als er das Wunder tat, und es ist wirklich geschehen, was er damit verdeutlichen wollte. In der klassischen Fundamentaltheologie, also es ist die Theologie, die sich mit der Begründung unseres Glaubens und auch manchmal mit der Verteidigung unseres Glaubens beschäftigt, wurden die Wunder, vor allem aber auch die Auferstehung, als Zeichen der Göttlichkeit Jesu interpretiert. Das ist richtig, aber wenn es nur eine Verdeutlichung ist, hallo, ich bin Gott, das zeige ich euch jetzt mal, ich bin tot und jetzt kann ich wieder leben, das kann nur Gott, also alles klar, dann ist das zu wenig. Sondern Wunder und vor allem auch die Auferstehung sind Offenbarungen und eben Bestandteil der Predigt. Offenbarungen, aber weil Jesus eben Gott ist, vor allem auch Selbstoffenbarungen. Das müssen wir jetzt ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil bevor wir uns jetzt den Inhalten der Wunderverkündigung ein wenig näher zuwenden, müssen wir ein wenig zum Thema Wunder selber sagen. Also was ist eigentlich ein Wunder? Wir gehen immer davon aus, dass Wunder so gleichbedeutend ist mit dem Durchbrechen von Naturgesetzen. Und das ist ja eigentlich unmöglich. Denken wir zumindest. Genau genommen sind Naturgesetze aber eben keine Gesetze, wie wir sie kennen. Denn wenn es heißt, dass das Ballspielen auf den Parkwiesen verboten ist, bedeutet das ja nicht, dass es den Kindern nicht möglich ist, dort einen Ball zu bewegen. Probiert es mal aus. Das geht. Im Gegensatz dazu ist ein Naturgesetz keine Vorschrift, sondern eine Beschreibung, wie sich die Natur tatsächlich verhält. Dann ist natürlich die Behauptung, etwas entspreche nicht den Naturgesetzen, gleichbedeutend damit, dass die Natur so etwas normalerweise nicht tut. Veröffentlicht ein Forscher also seine Forschungsergebnisse, in denen ein Naturgesetz verletzt wird, so werden die Kollegen ihn darauf hinweisen und sagen, hey, sorry, das kann alles nicht richtig sein, denn die Natur verhält sich, soweit wir wissen, nicht so. In diesem Sinne verstößt ein Wunder schon gegen die Naturgesetze. Und zwar deshalb, weil dort etwas in der Natur geschieht, was eben sonst nicht geschieht. Entweder weil es extrem unwahrscheinlich ist, oder weil dort tatsächlich ein Gesetz verletzt wird, ein Naturgesetz. Beides liegt sehr nahe beieinander. Also das ganz Unwahrscheinliche und das, was wir aus den Naturgesetzen heraus als unmöglich bezeichnen würde. Das so nah beieinander liegt, das macht vor allem die Quantentheorie zum Thema, aber darauf will ich jetzt hier nicht näher eingehen. Also, die Behauptung, dass ein Phänomen, das gegen die Naturgesetze verstößt, nicht sein kann, ist aber Ansichtssache. Denn wenn die sichtbare und messbare Natur alles ist, was es gibt, dann liegt es auf der Hand, dass nichts die Natur dazu bewegen kann, sich gelegentlich auch mal anders zu verhalten als gewohnt. Gibt es aber eine Wirklichkeit jenseits der messbaren Natur, dann spricht auch nichts dagegen, dass diese Wirklichkeit jenseits der Natur, also die Übernatur, sich auch manchmal bemerkbar macht. Genauso wenig können also eindeutig belegte Wunder, wie zum Beispiel in Lourdes, in Fatima oder auch in Guadalupe, die Frage nach Gott klären. Denn es gibt ja die Vorentscheidung. Der Atheist sagt, es gibt keinen Gott, es gibt keine Übernatur und deswegen kann das alles nicht sein. Und wenn die Leute davon berichten, dann sind das nur vorläufige Lücken. Die müssen wir noch irgendwann schließen. Wir haben ganz viele Lücken, deswegen ist das nicht sonderlich aufregend. Andere, die aber eben eine Vorentscheidung treffen und sagen, es gibt diesen Gott, eine begründete Vorentscheidung übrigens, aber auch das ist jetzt nicht hier unser Thema, die werden sagen, oh, jemand berichtet mir von einem Wunder, das könnte unter Umständen eine Handlung oder eine Wirkung dieser Übernatur sein, deren Wirkung wir jetzt in unserer Natur erkennen, aber keine Ursache dafür finden und es deshalb als ein Wunder bezeichnen. Es muss also im Zusammenhang mit einem natürlich nicht erklärbaren Phänomen einen triftigen Grund geben, die Suche nach einer natürlichen Ursache aufzugeben und eine übernatürliche Ursache anzunehmen. Ein solch triftiger Grund ist zum Beispiel der religiöse Kontext eines Ereignisses. Also es hat für eine Religion oder für die Menschen eine Bedeutung in Bezug auf diese Religion, ein religiöser Kontext. Das mag eigentlich erstmal verwundern, denn normalerweise vermuten wir, dass der religiöse Kontext eines Berichtes die Glaubwürdigkeit eher schmälert. Wir vermuten, dass da zum Beispiel jemand im religiösen Übereifer Halluzinationen gehabt hat oder er möchte gerne, dass es wahr ist und deswegen will er so feste dran glauben, dass er es irgendwann auch nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden kann. Also immer dann, wenn die Religion etwas behauptet, wird gesagt, ja, klar, ne? Das machen die ja deswegen, weil die glauben. Aber nüchtern betrachtet ist der religiöse Kontext nichts, was eine wissenschaftliche Untersuchung verhindert oder die Glaubwürdigkeit schmälert, sondern im Gegenteil. Also zum Beispiel würde ich den Bericht, dass unsere liebe Frau Bundeskanzlerin am Samstag von 11.23 Uhr bis 11.24 Uhr genau 22 Zentimeter über dem Boden geschwebt hat, als völlig abwegig tun. Also, warum sollte die das tun? In diesem Bericht läge für mich überhaupt nichts Glaubwürdiges. Es fehlt jeder sinngebende Kontext. Es hat keine Bedeutung, es macht keinen Sinn, es hat keine Botschaft, es hat keine Aussage. Ich würde jedem, der mir davon erzählt, sofort in seiner Glaubwürdigkeit in Zweifel ziehen. Ich würde sogar, wenn ich selbst gesehen hätte, mir die Augen reiben und dann eher an eine Sinnestäuschung glauben. Und vermutlich würde kein ernstzunehmender Wissenschaftler, wenn ich ihm davon erzählen würde, hallo, die Bundeskanzlerin hat 22 Zentimeter über den Boden gehangen, eine Untersuchung beginnen, wenn die sagen, ja, erzähl du mal. Wird aber von einer Wunderheilung in Lourdes berichtet, also in einem religiösen Kontext, Menschen, die dort beten, und um Heilung bitten. Und dann wird jemand geheilt. Dann ist das keineswegs sofort schon unqualifiziert. Klar, die haben darum gebeten, deswegen haben sie sich das gewünscht. Und deswegen gehört das in den Mülleimer, ganz im Gegenteil. Gerade eben, weil es einen religiösen Kontext gibt, ist das Ereignis plausibel. Und deswegen können wir sagen, die Wahrscheinlichkeit oder die Glaubwürdigkeit, dass es eine übernatürliche Ursache gibt, und wir gar nicht mehr nach einer natürlichen Ursache suchen müssen, und es sie wahrscheinlich auch nicht gibt. Diese ist viel höher, weil das Ganze nämlich einen Sinn hat. Und gerade deshalb, weil es sinnvoll ist und weil es in sich schlüssig ist, wird ein Mediziner dann auch untersuchen, ob es nicht vielleicht doch eine natürliche Ursache gibt und unter Umständen zu dem Ergebnis kommen, dass er sagt, nein, also nach medizinischen und biologisch naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es keine Ursache für dieses Ereignis. Also, der religiöse Kontext erschließt die Glaubwürdigkeit des Berichtes und ermöglicht oft erst eine wissenschaftliche Untersuchung. Darin liegt dann nämlich der Unterschied dieser Wunder im Raum des Christlichen zu den Berichten von Spukhäusern oder Geistererscheinungen und Botschaften aus dem Jenseits. Also wir Christen, wir haben einen religiösen Rahmen. Und damit steht fest, was Kriterium für die Feststellung eines Wunders ist. Im nicht-religiösen Raum kann dann ja alles möglich sein. Also Leute, die zwar keine Religion haben, aber trotzdem eine Offenheit für das Übernatürliche, die glauben dann irgendwann auch an alles. An UFOs, Telekinese, Telepathie, intelligentes Gemüse, Mondkalender, Horoskope, Wünschelroutengänger und Wasseradern, Erdstrahlen und die Heilkraft von Edelsteinen, die Entführung durch Aliens, die Kornkreiszeichen und die Kultur von Atlantis. Vielleicht war jetzt einiges von dem, was ich gesagt habe, auch gar nicht reiner Aberglaube, vielleicht gibt das wirklich. Aber Fakt ist, das wird alles gleichberechtigt nebeneinander geglaubt, wenn man kein Kriterium hat. Oder wenn man das mal so ausdrücken will, wer keinen Glauben hat, glaubt irgendwann alles. Aber wer sich entschieden hat, der Welt eine religiöse Dimension zu geben, der wirft nicht seine Vernunft über Bord, sondern erweitert die Vernunft um das Kriterium des Göttlichen und wird dadurch einen genaueren Begriff von der Wirklichkeit haben. Und er wird seine Vernunft behalten. Halten wir schließlich fest. Wunder erschließen sich letztlich nur dem, der bereit ist, eine übernatürliche Ursache zu akzeptieren. Für einen reinen Materialisten, der nicht nur Gott, sondern jede nicht materielle Existenz ablehnt, sind Wunder zwar auch überprüfbar, aber er wird dann immer zu dem Schluss kommen, dass es sich bei den beschriebenen Phänomenen einfach nur um nicht erklärbare Ereignisse handelt. Erst der, der glaubt, also im religiösen Kontext, wenn die Ereignisse eine Bedeutung haben für den, der glauben will oder der eine Stärkung seines Glaubens erfahren möchte, lässt das unerklärliche Ereignis zu einem Wunder werden. Denn nicht das Mirakulöse ist das Vergnügen Gottes, sondern unser liebevolles Vertrauen als Antwort auf seine Wirklichkeit und sein Handeln. Johannes nennt die Wunder Jesu in seinem Evangelium konsequent Zeichen. Damit schlägt er einen Bogen zu Handlungen, die zwar nicht in das weite Feld des Wunderbaren gehören, die aber ebenso Teil einer Verkündigung sind. Denn gerade im Alten Testament ist die Verkündigung nicht mit Worten vor allem erfolgt, sondern zunächst mit Handlungen durch die Propheten. Das ist vor allem schon fast die Regel bei Jesaja und Ezechiel und Jeremia. Ich möchte aber jetzt den Blick einmal auf zwei andere Propheten und auf eine Zeichenhandlung im Neuen Testament lenken. Ich werde jetzt die Bibelstellen nicht alle vorlesen. Wer möchte, kann sie vielleicht dann selbst mal aufschlagen und nachlesen. Die erste findet sich bei Hosea im ersten Kapitel bereits. Und die Zeichenhandlung zieht sich natürlich durch das ganze Buch Hosea weiter durch. Es beginnt nämlich, dass Hosea als Prophet in Auftrag von Gott bekommt, sich eine Kultdirne zur Frau zu nehmen und Dirnenkinder zu zeugen. Und diese Kinder bekommen ganz seltsame Namen, wie zum Beispiel Kein Erbarmen oder Nicht mein Volk. Das ist eine Zeichenhandlung. Sie wird nachher noch wieder aufgehoben, indem er dann auch schöne Namen den Kindern gibt, die er dann zeugt. Aber erstmal wird deutlich gemacht, Israel ist fremdgegangen. Israel hat sich fremde Götter genommen. Und das bringt keine guten Früchte hervor. Eine Handlung, die sehr für die damaligen Menschen sehr drastisch gewesen ist. Und daran konnten sie erkennen, wie drastisch eigentlich ihr Vergehen ist. Etwas Ähnliches findet sich bei einem anderen Propheten, den wir manchmal in das Reich der Legenden verweisen, Jona, der vom Walfisch verschluckt worden ist. Ich glaube aber schon, dass im Buch Jona eine Wirklichkeit zugrunde liegt, ein Prophet, der tatsächlich auch existiert hat. Aber das ist jetzt eine andere Frage, das müsste man nochmal durchgehen. Ganz am Ende, also Jona kündigt der Stadt Ninive den Untergang an, die Stadt bekehrt sich und tut Buße und Gott beschließt, das Unheil nicht zu vollstrecken. Und ganz am Ende des Buches Jona ist dann dieser Prophet sauer und sagt, ja, habe ich ja von vornherein schon gesagt, ne, das wird hier nichts und ich mache den ganzen Weg und sitze jetzt hier und habe ja das Unheil angedroht und es kommt nichts. Er ist sauer. Und dann lässt, das ist die Zeichenhandlung, Gott einen Baum wachsen, der ihm Schatten spendet. Und Jona freut sich. Er sitzt immer noch und wartet darauf, dass das Feuerwerk losgeht. Und dann kommt ein Wurm und beißt diesen Strauch und er geht ein und er verdorrt. Und Jona ist sauer, weil jetzt dieser Strauch nicht mehr da ist, dass er verdorrt ist. Und dann fragt Gott, Du bist sauer, weil der Rizinusstrauch gestorben ist und wünscht dir aber, dass ich hier das ganze Volk in Ninive umbringe, vernichte. Mir soll es nicht leid sein um Ninive, aber dir ist es leid um ein Gewächs. Und wieder hat Gott durch eine Zeichenhandlung etwas ausgedrückt, das dem Jona erst dann in den Kopf gerät, wobei davon gar nichts mehr berichtet wird, ob er das jetzt einsieht oder nicht. Deswegen, weil es eben nicht nur Worte waren, sondern weil es erfahren hat, die Schönheit des gespendeten Schattens und dann der Verlust dadurch, indem er abstirbt. Und die dritte Zeichenhandlung, die kommt aus dem Neuen Testament. Sie ist uns bekannt, die Fußwaschung, steht im Johannesevangelium 13. Kapitel. Ich brauche sie aber jetzt, glaube ich, nicht mehr zu erzählen, sie dürfte Ihnen bekannt sein. Das ist eine Handlung, die Jesus vollzieht. Kein Wunder, dass er vollbringt, sondern eine Handlung, wo er bereits während er sie vollzieht, in der Diskussion mit Petrus und auch im Nachhinein nochmal, um den Jüngern zu erklären, sagt, das ist ein Zeichen gewesen. Versteht ihr, was ich getan habe? Und erklärt ihnen die Bedeutung dessen, was da geschehen ist. Und wiederum hat er schon oft gesagt, was diese Bedeutung ist. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Aber in dem Augenblick verstehen die Jünger noch viel mehr, dass es wirklich eine Liebeshandlung ist, und Jesus deutet sie auch auf die Eucharistie und auf den Kreuzestod, der vorsteht, für euch, um euch etwas Gutes zu tun, um euch zu reinigen, um euch zu erreichen und zu berühren. Das ist das Wesen der Zeichenhandlungen. Und letztlich ist es auch der Wesen der Wunder, die ebenfalls Zeichenhandlungen sind, die natürlich aus der natürlichen Ordnung herausfallen und deswegen noch mehr Aufsehen erregen. Aber es geht nicht um das Aufsehen, sondern es geht deutlich darum zu predigen, Gott hat Macht über die Natur hinaus. Wunder sind Zeichenhandlungen, die deswegen übernatürlich sind, weil ihre Botschaft eine übernatürliche ist. Gott hat die Macht, euch zu helfen, da wo ihr einander nicht mehr helfen könnt, wo ihr euch von der Natur und von all dem, was ihr wisst und erforscht habt, euch keine Hilfe mehr hoffen könnt, dort wirkt Gott. Während für uns also klar ist, Wunder sind Selbstoffenbarungen, war das lange Zeit vor allem für Kritiker des Glaubens, aber auch manchmal für die Verteidiger und die glaubenden Christen selber nicht unbedingt so deutlich. So gab es während der Zeit der Aufklärung und vor allem noch mehr im 19. Jahrhundert sehr viele, die Wunder als im doppelten Sinne rückständig ansahen und nicht nur außerhalb der Kirche, auch Theologen. Zum einen deshalb, weil dort die Allmacht der Physik angezweifelt worden ist. Physik galt damals als das Nonplusultra. Das war alles sicher, gut und vor allem auch modern. Aber auch deshalb, weil die Kritiker, aber auch die Vertreter des Glaubens oft glaubten, dass ein Wunder sei so eine nachträgliche Korrektur eines Gottes, der zwar die Weltmaschine erschaffen hat und auch noch in Gang gesetzt hat, aber dann hier und dort nochmal etwas korrigieren muss. Das sind dann eben die Wunder, weil es einfach nicht so gut zu planen gewesen ist. Also wer damals behauptete, Gott würde einfach nur Wunder vollbringen, deswegen, weil er etwas korrigiert, der hat es wahrscheinlich auch nicht besser gewusst. Denn das war damals der Vorwurf und mehr oder weniger auch die Verteidigung. Heute können wir aber dem Wunderkritiker in diesem Sinne einen doppelten Irrtum unterstellen. Also erstens, Wunder verstoßen nicht gegen die Physik. Und zweitens, Wunder sind keine Schöpfungskorrekturen. Allein schon ein Blick auf die biblischen Wunder macht deutlich, dass deren Sinn nicht die Korrektur einer Wirklichkeit ist, sondern dem Glauben der Menschen dienen soll. Wenn ein Wunder geschieht, dann nicht, weil Gott einsieht, dass die Wirklichkeit korrekturbedürftig ist. Oh, du bist gelebt, das wollte ich nicht. Sondern weil er Menschen zum Glauben führen will oder einen keimhaft vorhandenen Glauben stärken oder auch einen festen Glauben krönen möchte. Wunder geschehen deshalb nicht an fernen, menschenleeren Orten oder heutzutage in vollautomatisierten Stellwerken oder Computerzentralen, sondern sie geschehen immer am Menschen und auch vor Menschen. Gott wirkt, um uns bei der Suche nach ihm selbst zu helfen. In seinen Wundern offenbart Gott sich dem, der glauben will. Deshalb sprechen wir bei den Wundern von Selbstoffenbarungen. Gott zeigt exemplarisch, wer er ist und was er tut. Das wird besonders deutlich an den Wundern, die uns von Jesus überliefert sind. Da gibt es zum Beispiel die Heilungswunder. Blinde sehen, wieder Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören und was es sonst noch alles an Wundern gibt. Jesus heilt den Menschen, weil er unser körperliches und vor allem auch unser seelisches Heil will. Dann gibt's die Nahrungswunder. Jesus verwandelt Wasser in Wein oder speist 5000 Männer und dazu noch Frauen und Kinder mit 5 Broten und 2 Fischen. Die Botschaft ist, Gott erhält unser Leben und er schenkt uns die Nahrung. Er ist der Gott unseres Lebens. Ohne ihn verhungern wir. Und er wird auch weiterhin dafür sorgen, dass wir Leben haben und Leben in Fülle haben. Dann gibt es die Naturwunder. Er stillt den Sturm, der die Jünger bedroht, oder er gebietet über die Kräfte der Natur und geht über den See Genezareth. Die Botschaft ist, Gott ist der Herr der Welt. Er hat sie erschaffen, der lenkt sie. Keine Kraft der Natur kann ihn erschüttern. Dann gibt es die Herzenskenntnis. Jesus weiß, was die Menschen denken. Er kennt ihre Gedanken und ihr Herz. Auch das hat eine Botschaft, auch wenn es als Wunder manchmal nur so im Nebensatz erwähnt wird. Gott kennt unsere Gefühle. Er kennt unsere Ängste und Hoffnungen. Er hört, wenn wir zu ihm rufen, auch wenn wir keine großen Worte machen. Und dann natürlich die Krönung aller Wunder, die Macht, vom Tod zum Leben zu führen. Einmal andere Menschen in der Auferweckung von Toten, der Jüngling von Nain und noch 2 andere im Neuen Testament und noch eine bei Paulus, aber nochmal mehr und gesteigert die Macht, sich selbst aus dem Tod zu befreien und zu neuem Leben aufzuerstehen. Das ist in gewisser Hinsicht eine Machtdemonstration und auch eine Demonstration der Göttlichkeit, deswegen, weil ja eigentlich die Macht zu wirken mit dem Tod erlischt. Also solange wie jemand lebt, kann er Wunder wirken. Das kennen wir vielleicht auch von Heiligen oder auch manchmal aus anderen Religionen. Aber wenn er tot ist, dann kann es nicht mehr sein. Aber wenn er Gott ist, dann kann er sich selbst aus dem Tod befreien. Aber wie gesagt, es ist nicht in erster Linie eine Machtdemonstration, sondern dahinter ist eine Botschaft, eine Predigt, die eigentlich noch tiefer geht. Gott ist nicht nur Gott und Jesus ist Gott, sondern ist der Herr des Lebens. Und er will Leben schenken. Er will, dass wir leben. Nicht einmal der Tod kann ihn von uns trennen. Und nach diesem Leben ruft er uns zu einem neuen, einem anderen Sein. Wohlgemerkt, Gott will mit seinen Wundern keinen, der nicht glauben möchte, überzeugen. Im amüsanten Buch »Das Wunder des Malachias« erzählt Bruce Marshall die Geschichte eines fliegenden Bordells, dem Pater Malachias seinen ungläubigen evangelischen Mitbruder bekehren will. Diese Geschichte ist übrigens auch verfilmt worden, 1961 schon. Leider muss dieser Pater Malachias feststellen, dass sogar die Gäste des Bordells, die Augenzeugen des Wunders waren, nicht daran glauben wollen. Und trotzdem Schadensersatz vom armen Pater Malachias fordern. Also nein, Wunder überzeugen nicht den, der nicht glauben will. Aber Wunder können den, der Gott ehrlich sucht, wirklich ergreifen. Das ist wie mit dem Blumenstrauß, den ein Mann seiner Frau nach einem Streit schenkt. Die Blumen können jemand, der nicht verzeihen will, nicht dazu bringen, an die Reue des Partners zu glauben. Bin ich aber bereit zu vergeben und suche nach einem Zeichen der Reue, dann ist der Strauß Blumen ein eindeutiges Zeichen. Was ist also die Botschaft der Wunder Jesu? Jesu sagt es selbst. Ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Die Wunder und Zeichen Jesu verkünden, so wie seine Predigt und seine Gleichnisse, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Das Reich Gottes bedeutet umfassendes Heil. Die Dämonenaustreibung betont das Heil, das der Seele zukommt. Die Heilungswunder das Heil, das auch den Leib umfasst. Und Grund einer jeden Heilung ist der Glaube. Erst dadurch wird der Seele und durch die Seele dem Leib das neue Leben zugänglich. Und Voraussetzung für den Glauben ist die Vergebung der Sünde. Das lässt sich besonders gut illustrieren an einer sehr bekannten Heilungsgeschichte. Sie findet sich bei Markus, im 2. Kapitel. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und einige Schriftgelehrten, die dort saßen, dachten im Stillen, wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Und Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Soweit die Bibelstelle. Jesus schaut als erstes auf den Glauben der Träger des Gelähmten. Eine erste Besonderheit. Offensichtlich ist der Gelähmte selber noch nicht in der Lage dazu. Deshalb ist auch die erste Zuwendung Jesus zum Gelähmten die Vergebung der Sünden. Eine zweite Besonderheit. Und erst danach geschieht das, womit der Leser schon zu Beginn gerechnet hat, die körperliche Heilung. Im letzten Teil dieses Vortrags möchte ich jetzt alles nochmal zusammenfassen, aber auch das Versprechen einlösen, das ich schon auch im ersten Teil, also im letzten Vortrag gegeben habe, nämlich nochmal die Essenz der Bergpredigt zusammenzufassen. Und die Essenz der Bergpredigt ist eigentlich nichts anderes als die Reichgottesbotschaft schlechthin, die wir auch in den Wundern und auch in den Gleichnissen nochmal finden. Und diese große Zusammenfassung will ich jetzt auch nochmal in drei Teile aufteilen. Ich gehe erst einmal von der Kasuistik zur Moral, was das genau ist, komme ich gleich zu, vom Alten zum Neuen Testament und dann das Entscheidende des Neuen Testaments, die Erlösung. Also erst einmal noch der Schritt von Kasuistik zur Moral. Viele Zeitgenossen haben sich, vermutlich auch durch dieses Evolutionsdenken, das allgegenwärtig ist, angewöhnt, die Menschen früherer Zeiten nicht nur technisch, sondern auch philosophisch und kulturell und theologisch deutlich für rückständig zu halten. Dabei bin ich davon überzeugt, dass sich auch die frühen Menschen, selbst wenn wir bis in die Steinzeit zurückgehen würden, nicht in den wesentlichen Fragen von uns heutigen Menschen unterscheiden. Deshalb wäre es auch eine Verkürzung von der frühen oder alttestamentlichen Moral als einfachem, kasuistischen Denken zu sprechen. Was Kasuistik ist, sage ich gleich noch. Und diesem die neue Moral des Neuen Testaments, der Werte und der inneren Güte entgegenzusetzen. Auch das frühe Judentum kennt schon das auf Hebräisch Schma Israel, übersetzt höre Israel, Jahwe unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Auch im Alten Testament ist Liebe erstes und oberstes Gebot und überstrahlt auch im alten Israel jede Kasuistik. Also, richtig ist vielmehr, dass Menschen zu aller Zeit der Versuchung ausgesetzt sind, kasuistisch zu denken und zu allen Zeiten dieser Versuchung immer wieder erliegen. Also, was ist denn jetzt Kasuistik? Kasuistik kennt zwar allgemeine Prinzipien, also wie zum Beispiel Ehre Vater und Mutter, kann aber konkrete Strafandrohungen nur für ganz konkrete Situationen und also einen einzelnen bestimmten Fall, Kasus, und daher der Name Kasuistik, und deren Rahmenbedingungen nur formulieren. Also ein typisches Beispiel für eine kasuistische Formulierung findet sich im Buch Exodus. Da steht zum Beispiel, 21. Kapitel, wenn Männer in Streit geraten und einer den anderen mit einem Stein oder Nagel verletzt, so dass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, später wieder aufstehen und mit Krücken draußen umhergehen kann, so ist der frei zu sprechen, der geschlagen hat. Nur für die Arbeitsunfähigkeit des Geschädigten muss er Ersatz leisten und er muss für die Heilung aufkommen. Oder ein anderer. Wenn Männer miteinander raufen und dabei eine schwangere Frau treffen, so dass sie eine Fehlgeburt hat, ohne dass ein weiterer Schaden entsteht, dann soll der Täter eine Buße zahlen, die ihm der Ehemann der Frau auferlegt. Er kann die Zahlung nach dem Urteil von Schiedsrichtern leisten. Das ist Kasuistik. Das ist also ein ganz konkreter Fall und dieser ganz konkrete Fall wird entschieden und dieser konkrete Fall wird aufgeschrieben in ein Gesetzbuch. Das würden wir nicht tun, bei uns stehen allgemeine Formeln drin. Das war aber den frühen Menschen noch nicht so leicht möglich in der Formulierung. Wir dürfen keineswegs glauben, dass wir dadurch die Denkweise der Menschen selbst erfasst hätten. Selbstverständlich wussten sie um Prinzipien von Gut und Böse. Aber die Formulierung der Gesetze und die Feststellbarkeit einer Schuld geschieht fast ausschließlich durch solche kasuistischen, konkreten Fallformulierungen. Und ich habe vorhin davon gesprochen, dass das eine Versuchung auch in der heutigen Zeit ist. Auch wir erliegen der kasuistischen Versuchung. Es handelt sich also nicht um eine historisch längst überwundene Form von Regelung, sondern um eine Verkürzung. So suchen wir zum Beispiel bei juristischen Vorgängen, Angaben fürs Finanzamt oder Verhandlungen mit Versicherungen immer noch gern nach Lücken in den Vorschriften und glauben uns dabei auf der legalen Seite, obwohl wir wissen, dass wir einer gerechten Verpflichtung dadurch entkommen wollen. Der Versuch, Legitimität, also die Erlaubtheit, durch Legalität, also eine Gesetzeslücke zu ersetzen, ist bleibend aktuell. Wenn es einen wesentlichen Unterschied zwischen heutiger und früherer Begrifflichkeit gibt, dann in der Frage der kultischen Reinheit. Diese ist bis heute im Judentum sehr stark von Äußerlichkeiten geprägt. Entgegen unserem christlichen Verständnis hat Reinheit und Unreinheit im Judentum nämlich nichts oder zumindest nicht primär mit Sünde und Schuld zu tun. Nach dem Gesetz des Mose kann jemand auch durch Zufall oder aus Versehen kultisch unrein werden, zum Beispiel durch Berührung einer Leiche oder eines Tierkadavers. Oder auch durch biologisch ganz natürliche Vorgänge wie Produktion oder Menstruation. Deswegen war eine kultische Unreinheit auch kein schuldhafter Makel, sondern führte lediglich zu dem Verbot, nicht zum Tempel bzw. zum Bundeszelt hinzutreten zu dürfen. Erst mit Jesus, vor allem mit den Formulierungen der Bergpredigt, wurde die Frage der kultischen Reinheit mit der persönlichen Schuld verknüpft. Es führt zu allerlei Fehldeutungen, wenn wir dieses Verständnis auf die frühjüdische Zeit zurückprojizieren. Für das altjüdische Verständnis war es nämlich durchaus denkbar, dass ein bekannter Verbrecher Zugang zum Tempel hatte, während einer, der unschuldig mit einer Leiche in Berührung gekommen war, ausgeschlossen wurde. Wir dürfen daraus aber nicht schließen, dass Verbrecher allgemein geachtet wurden und im kultischen Sinne Unreine verachtet. Die überprüfbare kultische Reinheit hat eben überhaupt nichts mit der Moral zu tun. Sie war schlicht von jeder Moral abgekoppelt. Und das ist jetzt das, was Jesus neu bringt. Die Verbindung von Kult und Leben, von Legalität, also der Gesetzestreue, und Moralität. Mit Jesus wird nämlich zum einen die deutliche Trennung zwischen der Feststellbarkeit einer äußerlichen Tat und ihrer Intention aufgehoben. So heißt es in der Bergpredigt: Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und es wird aufgehoben die Unterscheidung zwischen kultischer Reinheit auf der einen Seite und der moralischen Reinheit auf der anderen Seite. Erst mit Jesus wird die deutliche Trennung von Kult und von Leben aufgehoben. Schuld vor Gott besteht nicht mehr alleine darin, einen Gesetzesverstoß tatsächlich begangen zu haben, was jeder sehen und überprüfen kann, sondern bereits darin, bewusst moralisch verwerfliche Absichten zu hegen. Und deswegen kann man vielleicht die Essenz der Bergpredigt mit Meister Eckhart als die Verlagerung der Moralität in die Intention bezeichnen. Es klingt ganz toll, aber es besagt eigentlich nichts anderes, als dass Gott auf das Herz schaut und nicht auf das, was unsere Hände tun. Gott möchte einen erneuerten Menschen und nicht nur ein erneuertes oder korrigiertes Handeln. Und das ist auch denn der Unterschied, der zweiten Schritt in der Zusammenfassung, zwischen Alten und Neuen Testament. Das Alte Testament verkündet zunächst eine auf äußerliche Handlungen beruhende Gerechtigkeit vor Gott, die im Halten der Gebote besteht. Die sind sichtbar. Dabei dürfen wir den Juden im Allgemeinen, auch den Pharisäern im Besonderen, nicht einfach nur Kadavergehorsam unterstellen. Es ist schon echte Frömmigkeit, die aus einer guten und erfüllten Gottesbeziehung heraus versucht, diesem Gott zu gefallen und deshalb die Gebote zu halten. So gibt es schon im Alten Testament bei den Propheten die Gesetzeskritik, die auf eine Herzensbildung hinwirkt. Nicht etwa, weil sie das Gesetz des Mose grundsätzlich kritisieren, sondern weil eine Ausdrucksform, sei es Brandopfer, Sündopfer, das Halten der Gesetze, ohne die innere Haltung, Gottes Liebe, Ehrfurcht und die Freude an der Gerechtigkeit, zum Theater und zur hohlen Phrase verkommt. Eine Erneuerung der inneren Haltung geschieht aber auch im Judentum eben durch eine Erneuerung der Lebenspraxis, also eine neue Hingabe in der Haltung der Gesetze. Die Predigt Jesu betont zwar auch die Innerlichkeit und die Unsichtbarkeit der Rechtfertigung. Der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament besteht aber nicht in der Aufhebung der Gebote und auch nicht in einer reinen Betonung der Innerlichkeit. Der Unterschied zwischen Alt und Neuen Testament liegt vielmehr in der Person Jesu. Denn die Beziehung zwischen Volk und Gott, die im jüdischen Volk durch das Leben der Juden und deren Bemühen um permanente Heiligung lebendig gehalten werden muss, ist mit der Menschwerdung und der Erlösung Jesu nun endgültig Wirklichkeit geworden. Der Himmel steht nun offen, so heißt es ja in zahlreichen Kirchenliedern, weil in Jesus alles geschehen ist, was für die Juden, ja für die Menschheit insgesamt, zu tun noch ausstand. Das ist das Neue. Die Frömmigkeit und das Streben nach Heiligkeit besteht nun nicht, dass ich mir das Heil noch irgendwie erarbeiten müsste oder es überhaupt verwirklichen müsste, in die Wirklichkeit setzen müsste. Nein, es ist schon da. Die Frömmigkeit und das Streben nach Heiligkeit besteht nun für die Christen in der Annahme dieser neuen Wirklichkeit. Die Wirklichkeit selbst, das Reich Gottes, ist nicht mehr abhängig vom Tun der Menschen. Und während für die Juden der Bund in dem Maße zum Wohl des Volkes beitrug, indem sie die Gebote gehalten haben, gibt es in Jesus kein Maß mehr. Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann ist schon alles getan. Und so sind wir jetzt in unserem allerletzten Teil auch im dritten, letzten Abschnitt. Das Entscheidende ist geschehen. Das ist die wesentliche Botschaft Jesu. Und das verweist auf die Soteriologie, die Erlösungslehre. Diese Soteriologie, also die Erlösungslehre, die sollte zumindest den gleichen Raum einnehmen wie die Christologie, weil beide innerlich zutiefst verbunden sind. Das stört einige Theologen. So gibt es eine Zurück-zur-Predigt-Bewegung, die jede Rede von der Göttlichkeit und der Erlösung durch Jesus als Verfälschung der Botschaft ablehnt. Klaus Petersen schreibt das zum Beispiel und auch noch einige andere, die sagen also diese Opfertheologie am Kreuz sterben und so etwas, das hat Paulus erfunden. Jesus hat einfach nur gepredigt, seid nett zueinander. Wer so predigt, der verkennt, dass Jesus eben nicht nur ein Prophet war, der eine Lehre verkündet hat, sondern der Sohn Gottes, der die Menschheit erlöst und so Kraft des Geistes die Erde in den Himmel hineinhebt. Gerade der Befund der Christologie, also die Frage, wer war Jesus und seine Verkündigung, was hat Jesus gepredigt, verweisen dann jetzt auf die Erlösungslehre, so dass wir sogar sagen können, dass die Soteriologie die eigentliche Christologie ist. Nur wenn wir verstehen, was Jesus in seiner Erlösung für uns getan hat, verstehen wir eigentlich, wer er gewesen ist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.